Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, die Lesung hat es schon ein bisschen angedeutet. Es geht heute um die Liebe. Mein Thema ist die 5 Sprachen der Liebe. Warum habe ich dieses Thema ausgewählt? Wir haben als Gemeindevorstand Langenau letztes Jahr beschlossen, dass wir für 2020 4 verschiedene Themenveranstaltungen anbieten wollen. Wir haben aus dem GV einige Themen zusammengetragen. Wir haben die Gemeinde gefragt, haben dann so eine Liste erstellt und haben dann die Gemeinde auswählen lassen, welche 4 Themen sie ja zuerst einfach mal haben wollen. Und da war unter anderem auch dieses Buch, die 5 Sprachen der Liebe. Ich hatte das selber vorgeschlagen, ja, weil es mir sehr am Herzen liegt. Ich sehe, für mich persönlich ist die Liebe die zentrale Botschaft Gottes an die Menschen, die in Jesus Christus personifiziert ist. So lesen wir in Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben erhalte. Der Apostel Paulus beschreibt in seinem ersten Brief an die Korinther die Eigenschaften der Liebe, wie sie Mike gerade eben vorgelesen hat. Ich sehe im Leben Jesu die vollkommene Liebe. Darum könnte man auch den Text aus Korinther 13 verändern und das für das Wort Liebe Jesus einsetzen. Wenn ich ihn dann nochmal lesen würde, dann hieß es: Jesus ist geduldig und freundlich. Er kennt keinen Neid, keine Selbstsucht, er prahlt nicht und ist auch nicht überheblich. Jesus ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Jesus freut sich nicht am Unrecht, sondern er freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jesus erträgt alles, er hofft alles, er glaubt alles und er hält allem stand. Ein weiterer Grund, warum ich dieses Thema gewählt habe: Wir sind als Christen aufgefordert, dem Weg Jesu nachzufolgen. Das heißt, in seiner Liebe zu leben. Doch wie kann ich es meinem Partner, meinen Kindern, meinen Eltern, meinem Nächsten vermitteln, dass ich ihn liebe, dass er mir wichtig ist? Im Rückblick auf unser eigenes Leben und auch im Rückblick auf unser Gemeindeleben müssen wir feststellen, dass wir doch gerade an diesem Punkt immer wieder auch scheiterten. Vielleicht liegt es unter anderem auch daran, dass wir nicht die Sprache der Liebe des anderen sprechen. Was genau unter den 5 Sprachen der Liebe zu verstehen ist, ist in dem gleichnamigen Buch von Gary Chapman beschrieben. Ich werde jetzt sehr viel aus diesem Buch zitieren. Also es sind oft nicht meine Gedanken und Worte, sondern die von Gary Chapman. Er absolvierte das Moody Bible Institut und schloss ein Studium mit dem Bachelor of Arts in Anthropologie ab. Seit 1971 war er an der Calvary Baptist Church in Winston-Salem als Pastor tätig. Er hielt viele Wochenendseminare für Paare. Eine Minute Liebessprache und Beziehungen aufbauen mit Dr. Gary Chapman waren seine Radiosendungen, die von mehr als über 400 Radiostationen in den USA ausgestrahlt wurden. Seine bekanntesten in Deutsch übersetzten Bücher sind eben die 5 Sprachen der Liebe, ausgerichtet aber auch auf Ehepaare, 5 Sprachen der Liebe für Singles, für Kinder und für Teenager. Eben in diesem Buch, die 5 Sprachen der Liebe, steht die Liebe von Paaren im Vordergrund. Aber die Prinzipien der Kommunikation in der Liebe lassen sich auch auf andere Beziehungen übertragen. Darum bin ich sicher, dass auch die Singles unter Ihnen heute von der Predigt etwas mitnehmen können. Ich nehme es vorweg, ich werde nicht alle 5 Sprachen heute schaffen. Ihr habt eine zweite Predigt schon vorbereitet, die dann irgendwann ich halten werde, wenn ich wieder hier sein werde. Das Wort Liebe muss für die unterschiedlichsten Verhaltensweisen der Menschen herhalten. Das habe ich nur aus Liebe getan, sagen wir und begründen damit so vieles, was wir tun. Ein Mann hat ein Verhältnis und nennt es Liebe. Der Prediger spricht von Sünde. Ein Mann, die Frau des Alkoholikers, kehrt die Scherben vom Anfall ihres Mannes auf. Sie nennt es Liebe. Der Psychologe doch spricht von Unterwürfigkeit. Die Eltern geben alle Wünsche ihres Kindes nach und nennen es Liebe. Der Familientherapeut aber nennt es unverantwortliche Erziehung. Was ist nun Liebe? Liebe ist ein Grundbedürfnis. Die Kinderpsychologen bestätigen, dass jedes Kind Grundbedürfnisse hat, die gestillt werden müssen, wenn es seelisch stabil aufwachsen soll. Aber keines der Bedürfnisse ist wichtiger als das nach Liebe und Zuneigung. Chapman benutzt in seinen Büchern das Bild eines Tanks. Er geht davon aus, dass in jedem Menschen sich ein Tank befindet von Gefühlen, der mit Liebe gefüllt sein muss. Seine Beobachtungen sind, dass viele Verhaltensstörungen bei Kindern auf einen leeren Liebestank zurückzuführen sind. Das Bedürfnis, geliebt zu werden, ist aber nicht nur auf das Kindesalter beschränkt. Es bleibt uns erhalten, wenn wir heranwachsen, und spielt auch in unseren Beziehungen eine wichtige Rolle. Jetzt bin ich von der Rolle. Für kurze Zeit wird es gestillt, wenn wir verliebt sind. Aber das ist nur Schall und Rauch. Und schnell wieder vorüber. Allerdings machen wir erst im Nachhinein diese Erfahrung. Sobald wir aus dem siebten Himmel des Verliebtseins wieder auf den Boden der Realität zurückkehren, kommt das Verlangen nach wahrer Liebe wieder zum Vorschein. Denn es gehört zum Wesen unseres Menschseins. Es bildet den Kern aller unserer Sehnsüchte. Wir waren auf die Liebe angewiesen, bevor wir uns verliebt haben, und brauchen sie wieder, solange wir leben. Es gibt Fachleute, die behaupten, man dürfte bei der Verliebtheit gar nicht von Liebe reden. Der Psychiater Dr. Scott Peck nennt dazu drei Gründe. Erstens, es handelt sich dabei nicht um einen Akt der freien Willensentscheidung. Wir können uns nicht auf Befehl verlieben. Oft verlieben wir uns zu ungünstigen Zeiten oder in Personen, von denen wir es nie erwartet hätten. Zweitens ist Verliebtheit keine wahre Liebe, weil wir nichts dazu tun müssen. Was auch immer wir in diesem Zustand anstellen, es bedarf nicht der Disziplin oder irgendwelcher Anstrengung von uns. Die vielen Telefonate, die immensen Fahrtkosten und die Ausgaben für Geschenke stellen kein Opfer dar. So wie der Instinkt die Vögel drängt, ein Nest zu bauen, so drängt uns das ebenfalls instinktiv angelegte Verliebtsein dazu, ganz außergewöhnliche Dinge füreinander zu tun. Und drittens ist derjenige, der verliebt ist, an der persönlichen Entwicklung des anderen nur wenig interessiert. Es ist auch nicht wichtig, ob wir uns weiterentwickeln. Wir haben vielmehr das Gefühl, das Ziel sei schon erreicht. Unser fundamentales seelisches Bedürfnis ist aber gar nicht das Verliebtsein, sondern das Gefühl, von einem anderen Partner wirklich geliebt zu werden. Wir wünschen uns, eine Liebe zu erfahren, die der Vernunft entspricht und ein Produkt freier Willensentscheidung ist. Die triebhafte Liebe ist kein Urbedürfnis der Seele. Ich wünsche mir jedoch, von jemandem geliebt zu werden, der das freiwillig tut und in mir etwas Liebenswertes erblickt. Diese Liebe erfordert Einsatz und Disziplin. Wir müssen uns entscheiden, unsere Kräfte dafür einzusetzen, dem anderen etwas Gutes zu tun. Wenn sein Leben durch unsere Anstrengungen bereichert wird, so bedeutet dies Befriedigung für uns. Es ist die tiefe Befriedigung, die daraus erwächst, dass wir einen anderen Menschen wirklich geliebt haben. Die Euphorie der Verliebtheit ist dafür nicht notwendig. Die wahre Liebe setzt ohnehin erst ein, wenn das Verliebtsein sich gelegt hat. Liebe ist, ich bin mit dir zusammen und entscheide mich, deine Interessen zu meinen zu machen. Derjenige, der sich so entschieden hat, wird auch Wege finden, diesen Entschluss in die Tat umzusetzen. Und ein Weg, dem anderen zu vermitteln, dass ich ihn liebe, ist es, seine Sprache der Liebe, die er versteht, zu erlernen und sie zu sprechen. Die erste Sprache, die Chapman nennt, sind Lob und Anerkennung. Eine Möglichkeit, Liebe auszudrücken, ist der Gebrauch anerkennender Worte. Das Ziel der Liebe ist nicht, die eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen, sondern zum Wohlergehen des geliebten Menschen beizutragen. Tatsache ist aber auch, dass wir durch jedes Lob motiviert werden, uns dem anderen erkenntlich zu zeigen. Salomo schrieb im Buch der Weisheit: Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Viele Paare haben noch nicht begriffen, welche Wirkung es hat, wenn beide sich gegenseitig Lob und Anerkennung zusprechen. Die schwäbische Weisheit, nicht geschenkt, ist gelobt genug, reicht aber weiter nicht aus. Salomo schrieb auch noch: Kummer im Herzen eines Menschen drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Komplimente sind wirkungsvolle Kommunikatoren der Liebe. Das gilt nicht nur in der Beziehung von Liebespaaren, sondern hat genauso seine Bedeutung im Ausdruck der Nächstenliebe. Ein Lob ist nur eine Art, dem anderen Anerkennung auszusprechen. Ein anderer Dialekt, da wir von Sprache sprechen, ist die Ermutigung. Ermutigung heißt, jemanden Mut zu machen. Wir alle kennen Lebensbereiche, in denen wir uns unsicher fühlen. Uns fehlt der Mut, und dieser Mangel hindert uns oft daran, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Das, was bei dem anderen unter Ängste und Unsicherheit schlummert, wartet vielleicht nur darauf, von uns durch ermunternde Worte geweckt zu werden. Dazu ein Erfahrungsbericht von Dr. Chapman. Jeanette hatte schon immer gern geschrieben. Gegen Ende ihres Studiums besuchte sie zusätzlich ein paar Seminare zum Thema Journalismus. Sie stellte schnell fest, dass ihr Interesse am Schreiben größer war als an ihrem Hauptfach Geschichte. Sie schrieb einige Artikel und schickte sie einer Zeitschrift. Als sie darauf eine Absage bekam, hatte sie nicht mehr den Mut, es nochmal zu versuchen. Erst als ihre Kinder älter waren, begann sie wieder für sich zu schreiben. Keith Jeanettes Mann hatte sich zu Anfang seiner Ehe nicht für die Schreibkünste seiner Frau interessiert. Erst als sie später wieder begonnen hatte, las er einen Artikel von ihr. Nachdem er damit fertig war, ging er ins Arbeitszimmer, wo Jeanette gerade ein Buch las. Ganz begeistert sagte er: Ich störe dich nicht gerne beim Lesen, aber ich muss dir einfach etwas sagen. Ich habe gerade einen Artikel von dir gelesen. Jeanette, du bist ja eine talentierte Schriftstellerin. Das sollte unbedingt erscheinen. Du hast einen guten, lesbaren Stil. Du schreibst so bildhaft, dass man alles richtig vor Augen hat. Jeanette legte ihr Buch weg und fasste nach einigen Grübeln einen Entschluss, den Artikel doch bei ein paar Zeitschriften einzuschicken und dann zu merken, ob man ihn tatsächlich veröffentlichen kann. Der Artikel wurde angenommen und Jeanette hat daraufhin noch viele weitere Texte veröffentlicht. Dazu benötigte es aber zuerst die ermutigenden Worte ihres Mannes. Ermutigen kann nur, wer mitfühlt und die Welt mit den Augen des anderen sieht. Zuerst müssen wir in Erfahrung bringen, was unserem Partner wichtig ist. Unsere Worte werden unglaubwürdig, wenn wir den anderen nur dazu ermutigen, unsere eigenen Interessen umzusetzen. Vielmehr wird er es als Druck erfahren. Liebe ist freundlich. Wenn wir unsere Liebe also in Worte kleiden wollen, so müssen es freundliche, klingende Worte sein. Auf den Tonfall kommt es an. Der Tonfall bestimmt die Aussage. Ein weiser Mann hat schon vor Urzeiten erkannt, ein sanftes Widerwort lässt manchen Zorn verfliegen. So steht es in den Sprüchen. Wenn Ihr Partner wütend und erregt ist und sich ereifert, werden Sie, die Sie ihn lieben, nicht mit derselben Hitzigkeit reagieren, sondern mit sanfter Stimme antworten. Sie werden das, was er sagt, als Information aufnehmen und daraus Rückschlüsse auf seine emotionalen Verfassung ziehen. Lassen Sie ihn ausreden, so erfahren Sie etwas über seinen Ärger, seine Gekränktheit und seine Sicht über die Ereignisse. Sie werden versuchen, sich in seine Lage zu versetzen, die Ereignisse aus seiner Sicht zu beurteilen. Dann werden Sie ihm freundlich mitteilen, dass Sie ihn verstehen. Sie haben ihm Unrecht getan, so werden Sie es eingestehen und sich entschuldigen. Falls er Ihre Motivation nicht verstanden hat, werden Sie ihm diese erklären. Sie werden Verständnis und Versöhnlichkeit suchen und nicht auf Ihre eigene Meinung beharren, als sei es die einzige logische Interpretation der Wirklichkeit. Das ist gereifte Liebe. Dahin gelangen wir, wenn wir nach einer sich entwickelnden Beziehung streben. Ziemlich schwerer Tabak, den uns Chapman da zumutet. Aber stellen Sie sich einmal vor, wie viel besser Konfliktgespräche verlaufen können, wenn wir uns so verhalten. Und wie viel mehr Frieden würde entstehen, wenn uns das auch in unseren anderen Beziehungen gelänge. Dr. Chapman geht aber noch einen Schritt weiter. Die Liebe führt nicht Buch über die Missetaten des anderen. Sie wärmt keine alten Geschichten wieder auf. Niemand ist schließlich perfekt. Wir können das Vergangene zwar nicht ungeschehen machen, aber wir können um Verzeihung bitten und eingestehen, dass es verkehrt war. Wer seine Fehler bekannt und um Vergebung gebeten hat, hat alles getan, um den Schmerz des anderen zu lindern. Wenn mir selber Unrecht getan worden ist und der andere bittet um Vergebung, kann ich mich zwischen Gerechtigkeit und Vergebung entscheiden. Entscheide ich mich für Gerechtigkeit und zahle es dem anderen heim, dann schwinge ich mich auf zum Richter und stemple den Partner zum Verbrecher ab. Dadurch aber geht jede zwischenmenschliche Nähe verloren. Entscheide ich mich jedoch dafür, zu verzeihen, kann die Nähe wiederhergestellt werden. Vergebung ist eine Ausdrucksform der Liebe. Wir Christen wissen, wie sehr wir selbst von der Vergebung, von der Gnade Gottes abhängig sind. Und in Jesus sehen wir, dass es möglich ist, in der Liebe die Schuld des anderen zu überwinden und selbst Vergebung auszusprechen und zu leben. Leider ist die Scheidungsrate in christlichen Ehen nicht bedeutend geringer als in solchen, die sich in ihrer Eheschließung nicht bewusst auf den Segen Gottes gestützt haben. Und in solchen Statistiken, wo es um Ehe geht, sind ja diese nicht geschlossenen Beziehungen oder nicht ehelich geschlossenen Beziehungen, sei es homo- oder heterosexuell, gar nicht berücksichtigt. Also die Zahl ist eigentlich noch viel, viel höher. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Beziehungen standhafter und erfüllter leben können, wenn wir uns die Sprache der Liebe des anderen aneignen. Aber es ist auch ein anstrengendes Lernen. So eben, wenn ich eine Fremdsprache, die ich lernen möchte, ja, dann auch lerne und studiere. Aber die Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern vor allem eine ganz bewusste Entscheidung. Darum wird es auch uns gelingen, wenn wir uns entscheiden, die Sprache der Liebe unseres Partners zu erlernen. Ich habe meine Predigt unter dem Titel Die fünf Sprachen der Liebe gestellt, aber bisher nur von einer Sprache, dem Lob und der Anerkennung gesprochen. In meiner nächsten Predigt werde ich, wie gesagt, auf die anderen vier Sprachen der Liebe kommen. Ich hoffe, Ihr Interesse geweckt zu haben und wir uns dann auch wiedersehen. Amen.